Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einfach Achim, meinem persönlichen Podcast. Und ich habe heute Joris zu Gast. Joris, hallo.
Hallo, Achim.
Das ist aber nicht der Joris, den alle kennen, den singenden Joris. Kennst du den singenden Joris?
Ja, großer Fan, also früher immer gehört.
So, jetzt kommen wir mal, so viel Zeit muss sein, zu deinem Namen. Würde ich jetzt sagen, Joris van der Stege, würdest du nicht intervenieren. Das wäre aber nicht so ganz richtig. Ich bin ja, als wir uns kennengelernt hatten, bin ich ja dran so ein bisschen zerbrochen.
Ja.
Also ich würde jetzt mal, ich übe jetzt nochmal, ist jetzt lange her, Joris van der Stege.
Ja, ist okay, kann man mit leben. Ich muss aber auch sagen, ich kann selber den Namen nicht so richtig. Es kommt immer drauf an, wo du bist. Also Joris van der Stege, also Stege finde ich am besten, wenn man das sagt. Da ist auch Papa immer stolz drauf. Ja, also, aber mittlerweile, du hast es besser drauf als am Anfang. Am Anfang, das war, ich weiß nicht, das klang wie ein Buchstabensalat. Ich weiß auch nicht, was du da.
Man hört ja dann schon, so, da ist ja sowas Niederländisches, was Holländisches drin. Also du hast da irgendwie so ein bisschen holländisches Blut in dir fließen, ne?
Ja, mein Vater kommt aus der Niederlande, aus dem schönen Lemmer am Friesenmeer. Wunderschön da. Also ich muss auch sagen, ich würde gerne irgendwann da wohnen, weil es ist einfach wunderschön da. Und es fühlt sich auch einfach gut an, wenn man da so eine holländische Seite in sich hat. Auch der Nachname immer besonders auf fußball.de, wo man die ganzen Fußballergebnisse sieht, da sehen dann alle meinen Nachnamen, van der Stege. Da haben sie alle schon Angst von den Holländer, fliegender Holländer, da hörst du immer deinen Namen. Einfach cool.
Naja, ich meine, du würdest da auch gar nicht auffallen, ne? Ich meine, du hast blonde Haare, du hast Augenfarbe, was ist das, grün-blau?
Ja, grün-blau, aber eher blau.
Eher blau, ne? Also der perfekte Holländer. Sprichst du auch holländisch?
Oh, also früher ganz gut, mittlerweile leider gar nicht mehr, weil ich es tatsächlich verlernt habe über Krankheit und Zeit einfach. Aber immer, wenn ich halt in der Niederlande bin, bei meiner Verwandtschaft und wie auch immer, da kann ich das eigentlich noch relativ zumindest verstehen. Sprechen ist dann ein bisschen schwieriger, ist ein bisschen schade, aber ich probiere das jetzt in den nächsten Jahren wieder aufzubauen, damit ich mich da auch gut
Du führst mich hier aufs Glatteis, damit du da gut kommunizieren kannst.
Genau.
Sagen wir so. Dann hast du ja so ein bisschen auch vielleicht dieses Problem in Anführungsstrichen, dass viele Menschen haben, die jetzt zwar türkische Wurzeln haben, aber hier in Deutschland geboren wurden. Die sagen ja auch, ne, hier in Deutschland gelten sie als Türken, in der Türkei gelten sie als Deutsche. Passiert dir das auch, dass du, wenn du in Holland bist, dass dann viele sagen, oh, du bist ja gar kein Holländer, du bist ja eigentlich Deutscher?
Ja, also ich muss sagen, da ist man eigentlich nur Deutscher. Da fragst du auch immer, woher kommst du aus Deutschland? Ja, kannst Niederländisch, ja, Verwandtschaft hier, aber eigentlich bist du ein Deutscher. Also es ist jetzt nicht so, ich muss ja auch sagen, dass Deutschland und Niederlande, hier wohnen Niederländer, da wohnen Deutsche. Also es ist verteilt, aber eigentlich bist du da immer der Deutsche und der Niederländer, egal ob du jetzt die Sprache kannst oder nicht. Also da muss ich sagen, ist es genauso wie auch in anderen Ländern.
Jetzt wird es noch ein Stückchen komplizierter. Wir sitzen ja hier mitten im Ruhrpott, aber dein Zuhause ist das schöne Emsland.
Ja.
Schön hast du mir beigebracht. Ich war da noch nie. Ich kann mir da gar nichts drunter vorstellen. Du hast so geschwärmt vom Emsland. Das wäre so total schön da. Ich habe mir dann mal die Mühe gemacht und bin mal bei Google Maps mal so ein bisschen übers Emsland geflogen und habe so gedacht, ja, ist schon sehr überschaubar da so. Ne? Mhm. Wie habe ich mir das Emsland vorzustellen?
Boah, das Emsland ist sehr viel Grün, sehr viel Wald, schöne Seen. Also wir haben zum Beispiel den Dankansee, da haben wir auch den Schloss Dankan direkt, diesen Freizeitpark, auch mega. Also den kennen eigentlich ganz viele, daher ist das Emsland auch sehr bekannt. Und einfach schön ruhig, also du hast da wirklich deine Ruhe. Es ist jetzt nicht dieser typische Stadtlärm oder so, sondern du hast da wirklich deine Ruhe. Und ja, einfach kleine Dörfer, Kuhweiden, also man muss es mögen, sag ich mal. Also da hast du keine Öffis, also wenn ich mal den Bus verpasse, dann muss ich hoffen, dass noch einer fährt und sonst muss ich laufen, die 3 Kilometer. Das ist natürlich, das gefällt nicht vielen und du brauchst auch wirklich einen Führerschein da. Aber das Emsland, also kann ich jedem empfehlen, da mal Urlaub zu machen, besonders Schloss Dankan, die Gegend, weil du da auch direkt diesen See hast, wunderschön blaues Wasser, kannst da auch schön Tretboot fahren und so. Einfach ein ruhiger Ort, schön auch nah bei der hier beim Meer direkt, bei der Nordsee, ist ja nicht weit entfernt von uns, also ist wirklich ein schöner Ort, schöner Landkreis.
Jetzt bist du 18, jetzt sehe ich dich als 18-Jährigen ja jetzt nicht so den ganzen Tag am See sitzen und im Wald die Bäume angucken. Mit 18 will man ja auch was erleben. Was kann man da erleben?
Ja, leider nicht so viel. Also tatsächlich beruflich sieht es gar nicht gut aus. Also ich interessiere mich eher für Journalismus oder halt noch mehr. Und bei uns gibt es halt leider echt Landwirt und so. Also da sind halt wirklich diese klassischen Berufe und da kannst halt leider nichts viel. Deswegen würde ich auch gerne aus dem Emsland ausziehen, weil, ja, wie du schon sagst, den ganzen Tag im Wald spazieren gehen, das ist halt jetzt nicht mehr. Man muss raus, man muss beruflich sich entwickeln, man muss sich weiterentwickeln, rausgehen. Vielleicht auch mal feiern, auch wenn ich nicht die Feiersau bin, aber einfach mal was erleben und so, und das hast du halt leider im Emsland nicht. Also das Emsland ist wirklich, wenn du jung bist oder wenn du halt etwas älter bist oder wenn du halt wirklich diese Ruhe magst und diesen Bürojob oder diesen Einzelhandeljob oder halt Landwirt, wie auch immer, aber das hast du halt alles da und nicht hier. Also hier hast du halt einfach mehr Möglichkeiten und kannst dich wirklich weiterentwickeln und aus dir rauskommen. Also zumindest ich als 18-Jähriger kann ich mich hier wirklich wohlfühlen und mich selber weiterentwickeln und ja, einfach genießen.
Das ist ja noch gar nicht so lange her, dass du 18 geworden bist. Gerade mal so 2 Monate gut, kann man sagen. Wie war das für dich? Endlich 18? War das geil?
Boah, also ich muss sagen, ich habe nicht gefeiert oder so, weil ich, wie gesagt, nicht die Feiersau bin. Und leider ist es auch so mit Freunden und so, ist ein bisschen schwierig. Und du kannst halt auch wirklich nicht viel machen. Und ja, 18, jetzt ist man endlich 18. Man wollte immer 18 werden, seinen Führerschein machen. Da habe ich ja jetzt das Problem, dass ich ihn nicht machen darf. Aber ja, es war jetzt nicht so eine Freude. Also wenn man das mal hört, so endlich 18, alle freuen sich. Aber jetzt bin ich 18 und denke mir so, ja, eigentlich wäre ich auch gerne mal wieder 15 oder 14 oder einfach der kleine Joris, der mal eben im Sandkasten spielt, weil ja, jetzt kommt das Leben, jetzt kommen die Herausforderungen, jetzt muss man was machen und ist nicht so einfach, ne? Also eine Wohnung finden, wie auch immer, man muss jetzt auch mal endlich Gas geben und das hat man halt jetzt leider alles mit 18. Ich wäre auch gerne mal wieder der kleine Joris, wie gesagt.
Du machst jetzt schon ganz viele Baustellen auf, über die wir in diesem Podcast sprechen wollen. Ich bringe da jetzt mal so ein bisschen so eine Ordnung rein. Also überhaupt, wie wir uns kennengelernt haben, du bist, da warst du noch 17, da hast du hier bei Radio Herne, hast du ein Praktikum gemacht.
Ja.
Ich meine, ich kenne die Geschichte, aber die Leute, die hier zuhören, kennen die Geschichte nicht. Wie kommt man mit 17 dazu, wenn man im Emsland wohnt, in Herne, bei einem Radiosender ein Praktikum zu machen?
Also tatsächlich hatte ich eine schwere Krankheit und durch diese Krankheit habe ich halt viel Schulstoff verpasst, wollte dennoch meinen Abschluss machen direkt, habe dann meinen Abschluss in der 10. gemacht, wollte eigentlich den Erweiterten machen, aber wie gesagt, weil ich halt lange gefehlt habe und auch ein paar Operationen hinter mir hatte, war ich ein bisschen durch den Wind und habe trotzdem meinen Abschluss gemacht, weil ich einfach mit dieser Schule fertig sein wollte, weil ich mochte die Lehrer dann nicht mehr, ich mochte diesen ganzen Kram dann nicht mehr, immer diesen Hinweg mit, wie gesagt, Dorf, Bus und Bahn und Laufen und es ist schrecklich. Ja, und dann habe ich tatsächlich ein bisschen Pech gehabt, weil mich keine Ausbildung wollte. Dann bin ich auf einer Berufsschule gelandet, wo ich eigentlich gar nicht sein wollte. Da waren alle nur so, ja, wir sind hier, aber wir wissen selber nicht, was wir werden wollen. Und ich selber war halt auch so. Und dann habe ich tatsächlich die Möglichkeit bekommen, ein Jahr Praktika zu machen in verschiedenen Bereichen, habe mich selber darum gekümmert. Und da mich Radio generell so interessiert, weil ich das auch früher immer gehört habe, habe ich dann einfach mal, weil meine Oma hier in Herne wohnt, direkt gefragt, hey, kann ich hier bei dir einziehen? Habe mich beworben bei Radio Herne. Da hat alles super geklappt und ja, so hat sich das dann angeboten, hier ein Praktikum zu machen.
Ja, und deine Krankheit hast du ja jetzt gerade schon mal ein paar Mal angesprochen. Ich habe dich natürlich, bevor wir diese Aufzeichnung hier begonnen haben, gefragt, ob wir drüber reden können, ob du drüber reden möchtest. Du hast gesagt, klar, können wir drüber reden. Dich hat's richtig hart erwischt gehabt im Dezember 2022, das ausgerechnet noch am ersten Weihnachtstag. Erzähl mal selber.
Ja, also ich war ganz lange krank. Mama hat dann gesagt, ja, diese typische Erkältungswelle oder halt noch schlimmer Grippewelle, ist ja normal im Winter, ist jeder mal krank. Und ja, das ging aber ziemlich lange. Ich bin auch wieder zur Schule gegangen, weil es mir schon wieder einigermaßen besser ging. Da habe ich aber auch schon gemerkt, ich hatte Husten, Kopfschmerzen sowieso die ganze Zeit. Und zu Hause lag ich dann in den Ferien nur noch flach. Heiligabend konnte ich gar nicht bei der Bescherung richtig mitmachen. Also ich glaube, ich war 5 Minuten unten. Das ist ja das Highlight für jedes Kind. Auch als 17-Jähriger ist das noch ein Highlight. Obwohl, da war ich ja noch 15. Also noch da ist das Highlight richtig. Ja, aber leider von den Schmerzen her konnte ich das gar nicht aushalten. Licht war viel zu viel. Ich hatte wirklich solche Schmerzen. Habe mich dann ins Bett gelegt und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht. Meine Augen waren komplett zugeschwollen. Das linke komplett. Und andere Seite war auch schon nur noch so halb auf. Also man kann schon sagen, ich war halb blind. Dann habe ich meiner Mom Bescheid gesagt, hey, ja, guck mal. Und sie hat dann direkt Arbeit abgesagt. Also sie sollte in der Kirche halt da so einen kleinen Vortrag halten. Und dann sind wir direkt in die Notfallaufnahme. Da konnte er uns aber nicht wirklich weiterhelfen. Dann sind wir direkt ins Krankenhaus weiter. Und da bin ich dann wirklich zusammengebrochen. Und am nächsten Morgen bin ich einfach nur aufgewacht Operation hinter mir, habe auch ein bisschen von meiner Mutter dann erfahren und so. Und ich war halt wirklich komplett durch den Wind. Wir wussten nicht, was los war. Am Ende hatte ich dann 4 Kopf-OPs. Und ja, am Ende hat sich halt herausgeschlossen, die Erkältung hat sich ins Gehirn, ist so die hochgewandert und hat sich noch ein Keim drauf gebildet, wo wir leider nicht wissen, was für ein Keim. Also das wurde nie herausgefunden. Aber es war auf jeden Fall, also ich glaube, ich hatte 3 Krampfanfälle und 4 Operationen, wie gesagt, in 14 Tagen. Also und alle am Kopf. Also es ist wirklich komplett verrückt, wie so eine Erkältung einfach so schlimm enden kann, dass man dann wirklich mit Wortfindungsstörung und kann nicht gehen und so rausgeht aus dem Krankenhaus dann nach 2 Monaten schließlich.
Also man kann dann laienhaft sagen, du hast quasi eine Entzündung im Gehirn gehabt oder so.
Ja, also es ist ein bisschen kompliziert. Da müsste man jetzt die Fachbegriffe haben, wobei wir dann auch nicht alle wissen, was das ist. Da muss man sich halt wirklich auskennen. Aber ich sitze da immer und der Arzt redet bestimmt 5 Minuten, was ich alles hatte. Und alle Ärzte, die da zuhören, schauen dann immer, oh, das auch noch, das auch noch. Also ja, aber man kann sagen, eine Entzündung, ja. Nur leider halt wirklich ein bisschen mehr damit. Also es war jetzt nicht einfach so, dass sich da eine Entzündung gebildet hat, sondern es war halt wirklich ein richtiger Angriff. Also man wollte mir ja auch den Schädeldeckel rausnehmen, wo ich mich schließlich dann gewehrt habe, wo auch immer ich die Kraft daher hatte, mich da zu wehren, weil ich konnte eigentlich gar nicht laufen, gar nicht richtig sprechen, aber wo diese OP, die 5. anstehen sollte, bin ich wirklich aus diesem Patientenzimmer raus und habe da mit dem Arzt auf dem Flur ihn angeschrien, dass ich lieber sterben würde als diese Operation, weil ich wirklich so am Ende war. Ich wollte einfach nur nach Hause und es war mir egal, also ob ich jetzt sterbe oder nicht, ich konnte sowieso nicht mehr, ich hatte einfach keine Kraft mehr.
Du sagtest, auch nachdem du operiert wurdest, du konntest nicht richtig sprechen und nicht richtig laufen und so?
Ja, also müsste nach meiner 2. OP gewesen sein. Da kam der Arzt in mein Zimmer und hat mit meinen Eltern halt gesprochen und ich konnte mich wirklich nicht bewegen. Also ich konnte mich nicht bewegen, nicht wirklich reden. Also ich hatte richtig Wortfindungsstörung. Zum Beispiel habe ich gesagt, mach das Licht aus, aber ich musste auf Toilette. Und ich habe meine Mutter gar nicht wiedererkannt. Also die Ärzte haben mich gefragt, wer ist das? Ich konnte zwar Natascha sagen, meine Mutter, aber ich konnte sie nicht Mama nennen. Und das hat meine Mama natürlich fertig gemacht. Ja, und dann hat der Arzt halt zu meinen Eltern gesagt, ja, wir können nichts machen. Wir können ihn nur jeden 2. Tag operieren, weil wir es nicht wegkriegen. Und ich war da nur und habe zugehört und mir sind einfach nur die Tränen runtergekommen. Also das war wirklich wie eine Lähmung. Ich saß da und mir kamen nur die Tränen so runter. Ich habe einfach nur meine Eltern angeguckt, die natürlich auch am Weinen. Und das war wirklich also schrecklich.
Hast du um dein Leben gebangt auch in der Zeit, ja, ne?
Ja, also ich tatsächlich habe ich das gar nicht so krass empfunden. Also ich habe es schon krass empfunden, weil wenn du hörst, jeden 2. Tag am Kopf operieren, das ist natürlich was, aber ich habe es gar nicht realisiert, was das eigentlich ist. Im Nachhinein habe ich jetzt erfahren, was die Ärzte eigentlich zu meinen Eltern gesagt haben. Zum Beispiel, ja, wir müssen erstmal schauen, ob er aufwacht. Ja, wir müssen erstmal schauen, wie es dann ist, ob er dann überhaupt was kann und wie auch immer. Also man wusste gar nicht und das habe ich halt alles gar nicht mitbekommen, weil ich war ja komplett zugedröhnt und komplett voller Schmerzen.
Und die Zeit danach, wie lange hat das gedauert, bis du dann wieder so einigermaßen beisammen warst?
Tatsächlich, ich habe eine Aphasie, also eine Wortfindungsstörung und das ist eigentlich richtig krass, aber tatsächlich, ich weiß nicht wie, das muss wirklich ein Gotteswunder sein, aber tatsächlich ging es eigentlich relativ bergauf wieder schnell. Also ich glaube, ich war in dieser Reha-Klinik 6 Wochen und es ging richtig schnell, also ich habe richtig schnell viele Fortschritte gemacht und es hat mich auch richtig stolz gemacht, auch dieses Laufen. Ich habe direkt im Krankenhaus gesagt, ich möchte wieder laufen, bin dann schon auf dem Krankenhausflur mit meinem Vater ein paar Runden gegangen, klar bin ich am Anfang gefallen und konnte nicht wirklich, aber es ging wirklich, da bin ich echt sehr dankbar und ich weiß nicht, was das für ein Wunder ist, aber da haben die Ärzte auch erstaunt, wie schnell es bergauf geht und da höre ich auch immer heute noch, wie krass das eigentlich ist, dass ich einfach wieder so reden kann, wie ich reden kann, weil wenn ich mir andere Leute angucke mit Aphasie, die haben ihr Leben lang diese Probleme. Also es ist wirklich, es ist ein Wunder, es ist wirklich ein Wunder.
Du hast ja auch ohne Ende Schule verpasst dann, denke ich, in der ganzen Zeit irgendwie. Wie war das denn? Musstest du da viel nachholen oder?
Tatsächlich habe ich ein bisschen nachgeholt in den Ferien. Also die Lehrer haben natürlich leider nicht so viel an sich gehabt. Also ich hatte schon das Gefühl, dass sie mich helfen wollten oder so und so. Also Unterstützung war schon da. Die haben mir halt immer empfohlen, das fand ich ein bisschen schade. Es war nur diese Empfehlung, ja, wiederhol das Schuljahr, weil du hast so viel verpasst und du willst ja deinen Abschluss machen. Dann mach deinen Abschluss lieber nächstes Jahr, dann kannst du jetzt noch ein bisschen nachholen und so. Und das finde ich immer ein bisschen schade, weil das bekomme ich jetzt auch bei anderen mit, die in die Reha gehen. Es ist immer dieses von den Lehrern, ja, mach deinen Abschluss nächstes Jahr. Aber es ist nicht diese Unterstützung, wir helfen dir, wir können dir was einfacher machen oder so, sondern einfach nur, ja, wiederhole das ja. Und ja, das wollte ich unbedingt halt, wie gesagt, nicht. Deswegen habe ich sehr viel zu Hause gelernt, aber hatte trotzdem ja auch Ergotherapie und Logopädie und hatte kaum Zeit für Freunde, Freizeit. Habe auch viele Freundschaften dadurch verloren, weil ich einfach keine Zeit mehr dafür hatte. Ich war einfach nur in der Schule. Mir war wichtig, der Abschluss muss jetzt herkommen. Der muss einigermaßen gut sein, weil ich auch viel vor in der Zukunft habe. Wie gesagt, Journalismus. Und ja, da musste ich leider sehr viel zu Hause mir selber beibringen.
Die Geschichte ist noch nicht so ganz ausgestanden. Du kommst ja jetzt auch gerade frisch quasi aus einer Reha, die über mehrere Wochen gedauert hat. Und also dieser Prozess, krankheitsbedingt, ist immer noch nicht ganz abgeschlossen. Was muss jetzt noch so gemacht werden?
Ich habe noch Probleme bei der Konzentration und es wurde leider keine Diagnostik gemacht, also eine neuropsychologische Diagnostik. Die hätte eigentlich direkt nach meiner Krankheit gemacht werden sollen. Die wurde jetzt aber leider in der Reha nicht gemacht und auch nicht in der zweiten Reha, wo ich war, in Murnau. Was eigentlich dringend notwendig ist nach einer Krankheit, muss man halt schauen. Bei dieser neuropsychologischen Testung kann man halt sehen, wo sind Probleme. Konzentration, Gedächtnis, und das wurde leider nie mit mir gemacht. Es wurde Logo mit mir gemacht, es wurde Sport mit mir gemacht, aber nicht diese Testung, die man eigentlich direkt nach der Krankheit machen muss. Die wurde Gott sei Dank jetzt gemacht. Und da kam halt leider ein paar Probleme noch drauf zurück. Also zum Beispiel, ich darf keinen Führerschein machen, ich bin gerade nicht geeignet dafür, weil ich halt diese Reaktionsgeschwindigkeit nicht habe und auch ein paar Merkfähigkeit-Probleme. Und das kommt halt jetzt alles 3 Jahre zu spät, weil eigentlich muss es halt direkt nach der Krankheit gemacht werden, damit man daran arbeiten kann. Und das wurde leider nicht gemacht. Und jetzt sieht es so aus, als würde ich mit bis 27 kann man jedes Jahr für 3 Wochen in Reha fahren. Und das ist jetzt der Plan, dass ich alle jedes Jahr, bis ich 27 bin, halt in Reha fahre für 3 Wochen für so eine Testung und halt, damit ich auch meinen Führerschein machen darf und alles, damit alles wieder besser wird.
Also du hast die Hoffnung, dass du dann doch irgendwann mal Auto fahren darfst auch?
Ja, also mir wurde auch Hoffnung gemacht, dass es öfters mal vorkommt und dass man da auch wirklich noch dran arbeiten kann. Aber eigentlich sagt man halt so, das war direkt nach der Krankheit auch gesagt worden, dass man so 2,5 Jahre Zeit hat und der Rest, der bleibt eigentlich. Also von Wörter, von Bewegung, von Motorik, also alles Mögliche. Aber so Reaktionszeit und so, ich habe jetzt privat noch immer Ergo, Hirnleistungstraining und so. Und da kann man das wohl aufbauen. So wurde es mir zumindest gesagt, da gebe ich jetzt auch nicht auf, weil was bringt es mir? Also ich kann entweder es probieren oder ich kann es gleich lassen und dann probiere ich es lieber. Also ich habe schon die Hoffnung, weil man kommt auch ohne Führerschein, wie gesagt, eigentlich nicht durchs Leben, es sei denn, man ist wirklich in den Öffis, aber es ist trotzdem ja mein größter Wunsch, mal irgendwann Auto zu fahren.
Ich drücke dir dafür ganz fest die Daumen und ich meine, diese Krankheitsgeschichte, als du das hier erzählt hattest vor einem halben Jahr, das hat mich echt so angefasst, so diese Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Kommen wir jetzt zu den schönen Dingen. Ich meine, das ist sowieso auch ja. Schön, dass du das so überstanden hast. Das finde ich auch genial. Ne? Also das steht außer Frage. Aber kommen wir dann zu den anderen Dingen. Kommen wir zum Beispiel mal zu deinem Praktikum. Das hast du ja hier bei Radio Herne gemacht. Und das hat ja auch richtig Spaß gemacht, hatte ich so das Gefühl. Ne? Und du genießt das auch so, dich so auszuleben, so andere Leute zu interviewen und so. Kommen wir mal wieder aufs Emsland zu sprechen. Da sind die Chancen ja, so glaube ich, in diesem Bereich zu arbeiten, jetzt nicht so pralle, ne?
Ja, also wir haben einen Fernsehsender, MSTV, da habe ich auch schon ein Praktikum gemacht, aber da ist es halt wirklich schwer reinzukommen, da musst du wirklich schon gut sein. Und dann haben wir noch Ems Fechterwelle, aber das ist auch wirklich, also ja, wie du schon sagst, es ist wirklich nur für 5 Leute da zu arbeiten und die bleiben da halt auch ihr ganzes Leben. Die mögen das Emsland, die leben es da, die lieben es. Ja, wie du sagst, im Emsland hast du die Möglichkeit nicht und das finde ich mega. Hier gibt's ja ganz viele Radiosender und es hat wirklich unglaublich Spaß gemacht. Ich habe richtig die erste Reportage, die ich gemacht habe, da, ich habe gemerkt, das ist mein Ding, das macht mir Spaß, da werde ich glücklich von, damit kann ich leben, das erfüllt mich einfach. Also das ist wirklich ein Teil von mir, wo ich wirklich sagen kann, ja, das gefällt mir. Ist immer schade, dass meine Eltern das nicht so sehen, weil sie sagen, man muss sich erstmal anders gucken, wie man sich da hilft, eine andere Ausbildung anfangen, weil es halt wirklich schwer ist, in diesen Bereich reinzukommen. Aber es ist halt wirklich mein Ding. Also das habe ich in den 6 Wochen richtig gemerkt, dass mir das wirklich Spaß macht, auch mit den Menschen hier, mit Achim, sei es mit Olli oder mit Jonas. Also es war wirklich unglaublich. Es hat richtig Spaß gemacht.
Ich habe das ja mitbekommen, also in deiner ersten Praktikumswoche hatte ich Urlaub und als ich dann wieder hier war, hattest du tatsächlich was gemacht zum Thema Kioskkultur hier, so, ne? So das Bütchen um die Ecke, der Kiosk, und du hast da Wahnsinnstöne geholt von einem Kiosk aus Wanne-Eickel, wo ich dann auch wirklich so, das lebte so in meinem Kopf. Ich hatte so echt das Gefühl, das ist so ein Ort, wo Menschen sich treffen, miteinander reden, miteinander Zeit verbringen und so. Und ja, hast du richtig super gemacht. Und wir beide haben dann ja auch so einen Jungen, das heißt, nein, nicht wir beide, wir sind da hingefahren, aber du hast ihn interviewt, so einen Jungen, der halt eben mit dem BMX-Rad unterwegs ist und so. Und was ich total erstaunlich fand, ist, du hast dich eigentlich null auf dieses Interview vorbereitet. Ich sehe uns beide noch da im Büro sitzen, ja, wo ich zu dir sagte, Joris, wir müssen gleich los. Na, hast schon ein paar Fragen? Und du, nee, habe ich nicht. Und dann hast du das Interview einfach mal eben so da gemacht. Und da habe ich gedacht, ja, der hat ja wirklich Talent. Ne? Mhm. Wir haben ja auch ein bisschen hier so geredet und so, du hattest ja auch erzählt, du hättest auch Bock da drauf, so irgendwie was auf YouTube oder so zu machen. Ne? Aber da ist dann, glaube ich, so das Problem, dass du nicht weißt, was, ne, oder?
Ja, also wie du schon gesagt hast, ich hatte ja auch gar keine Erfahrung. Also das war mein erstes Praktikum im Radiobereich, generell im Journalismusbereich. Also ich war schon bei einer Nachrichtenmagazin, aber das ist halt wirklich so ein Emsland-Ding, wieder so was Kleines. Und das war halt wirklich das erste Große hier. Und ja, ich würde gerne irgendwas online machen, weil ich glaube, das wird mir auch Spaß machen. Wobei ich leider sagen muss, die Gesellschaft ist sehr viel voller Hass und im Netz sowieso, wo man dann da sagen muss, da muss man drüber stehen, ja. Aber ja, ich brauche jetzt erstmal ein Thema, worüber ich auch YouTube-Videos machen kann, TikTok-Videos. Es gibt ja heute ganz viele Möglichkeiten halt. Ja, aber da fehlt mir halt leider noch das Thema. Wobei ich auch sagen muss, Stadionblogs finde ich mega interessant. Generell Politik, Kultur. Es gibt ja so viele Dinge. Ich könnte auf die Straße gehen, Leute interviewen. Aber man muss halt wirklich diesen Anfang haben. Und den habe ich leider noch nicht, weil ich halt einfach noch überlege und auch viel zu viel nachdenke. Ich glaube, einfach mal machen würde mir auch mal gut tun. Generell beruflich, generell alles. Ja, aber ich hoffe und ich glaube auch, dass ich in Zukunft damit mal richtig durchstarten werde und darauf habe ich auch richtig Lust.
Du bist jetzt aber auch nicht so ein Instagram-Opfer, ne? Also ich meine, du bist da zwar, natürlich ja, und du bist da auch sehr aktiv, wir schreiben uns ja oft über Instagram auch, aber du bist jetzt nicht so einer, der den ganzen Tag da was in seine Stories packt und der postet und die ganze Welt an seinem Leben teilhaben lässt. Du bist ja eher so ein bisschen so zurückhaltender, ne?
Ja, also ich muss sagen, ich bin auch sehr viel in der Natur, das passt im Emsland super. Ich liebe es einfach auch, meine Ruhe zu haben. Also ich bin wirklich, das ist so ein bisschen verrückt. Ich liebe die Offenheit, die Menschen ansprechen, aber ich liebe es auch einfach mal unter mich zu sein. Und deswegen überlege ich halt auch immer mit diesem YouTube, weil wenn du da wirklich mal startest und in der Öffentlichkeit bist, da kriegst du deine Fans, da kriegst du deine Hater und da bist du halt einfach öffentlich. Und wenn ich jetzt halt einfach das nicht mache, da habe ich immer noch diese Ruhe. Die kann ich mir natürlich auch nehmen, wenn ich online bin. Muss man auch erstmal schauen, wie es läuft und so. Aber ich glaube, das ist so ein großer Faktor noch, wo ich überlege, will ich das überhaupt? Am Ende wahrscheinlich schon, aber es ist halt immer noch diese kleine Überlegung. Eigentlich mag ich es auch, wenn es mal ruhig ist.
Du hast da jetzt in deinem Alter natürlich einen völlig anderen Blick drauf als ich jetzt. Instagram beispielsweise, wenn du so Leute in deinem Alter siehst, irgendwie, welche Bedeutung hat Instagram für die?
Tatsächlich finde ich, Instagram ist für Reels halt sehr bekannt. Also ich bin jetzt nicht in der Beauty-Branche oder so, dann könnte ich das natürlich anders bewerten. Aber für mich ist Instagram sehr viel lustig, also lustige Videos, so sehr viel Unterhaltung und so. Also wirklich, wo man da wirklich auch mal Stunden verbringen kann. Das ist jetzt nicht für mich so eine Plattform, wo ich ganz viel poste und auch andere Leute gucke, die ganz viel posten. Aber das liegt halt auch daran, dass ich ein Junge bin, mich für Fußball interessiere. Also ich verfolge da meine Fußballvereine und alles. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwelche Influencer oder so Folge, weil das mich halt einfach auch nicht interessiert. Deswegen ist Instagram für mich eine App zum Schreiben, zum Unterhalten und einfach um seine Hobbys zu verfolgen.
Stichwort Hobbys, Fußball ist dein großes Hobby, dein Lieblingsverein?
FC Bayern München, aber Mitglied bei Bochum. Also tatsächlich, weil Bochum halt in der Nähe ist und ich auch sehr großer Bochum-Sympathisant bin. Wie gesagt, noch Wortfindungsstörung, dafür entschuldige ich mich.
Nicht, kein Thema.
Okay, ja, auf jeden Fall bin ich dann hier Mitglied, weil Bayern und Bochum ja auch eine Fanfreundschaft und passt einfach. Also ich bin großer Bochum-Supporter, bin auch oft im Stadion und München ist halt leider sehr weit Fan, aber ich würde immer den FC Bayern München wählen.
Wie kommt man im Emsland dazu, den VfL Bochum cool zu finden?
Ja, mein Opa war großer Schalke- und Bochum-Fan, aber eher Bochum-Fan. Ja, und ich weiß nicht, irgendwie hat mich einfach das hier hingezogen. Ich war einmal im Stadion, das ist verrückt, ich war da einfach mit einem Kollegen vor und da kam eine Person, die hat uns einfach reingelassen mit seinem Ticket, also er selber ist gar nicht reingegangen und wir waren da und es war einfach unglaublich. Also ich war geflasht von den Fans, von den Leuten hier. Also es ist wirklich, du bist da im Stadion und der Erste hat dich angesprochen, na, wie geht's, was machst du hier und so. Es war einfach Smalltalk im Stadion und das erlebst du nicht in Dortmund, das, oder vielleicht auch noch in Dortmund, aber in den anderen Stadien, wo ich war bei uns oder halt auch einfach in den größeren Vereinen, ist das ja gar nicht so. Und hier hast du halt wirklich dieses Zusammenhalt, wir schreien zusammen, wir pushen unseren VfL und das ist, hat mich einfach fasziniert.
Wobei der VfL Bochum und FC Bayern München zwei Vereine, die unterschiedlicher nicht sein können. Ne? Ja. So Bayern München eher so der Edelverein. Ne? Ich möchte nicht wissen, wie viele Millionen da auf dem Rasen stehen. Ja. Und Bochum kämpft von Saison zu Saison ums Überleben und um den Klassenerhalt. Und dann noch im Emsland. Ne? Da wäre doch irgendwie Hamburg näher oder so.
Oh, also Hamburg mag ich echt gar nicht. Das ist wirklich mein Verein, den ich niemals supporten würde oder so. Hat aber auch was zu tun, dass mein guter Kollege von mir Hamburg-Fan ist. Und da ist es immer cool, wenn man dann gegen Hamburg spielt und dann gewinnt. Dann gibt es immer die Stecheleien. Also eigentlich gefällt mir Hamburg auch einfach nicht, muss ich sagen. Aber vielleicht kommt es eher von meinen Kollegen dann. Aber Bochum, auch dieses, wie du sagst, dieses Kämpferische und so, das passt zu mir. Das bin ich, da kann ich mich auch wiederfinden. Bayern kann ich mich auch wiederfinden, weil Bayern-Fan bin ich halt eher, weil wir früher mal da auch waren und im Fernsehen habe ich die Spiele immer verfolgt. Mein Vater ist nämlich großer Ajax-Fan und dann habe ich mal ein Champions-League-Spiel gesehen, Bayern gegen Ajax, und mir hat diese Spielweise einfach so gefallen. Also leider sagt man ja immer diese Erfolgsfans, weil Bayern ja schon viele Erfolge hat, aber tatsächlich ist es bei mir, ich war als Kind vorm Fernsehen, habe das Spiel gesehen und Bayern hat, glaube ich, 5-0 oder so gewonnen. Mein Vater stinksauer und ich habe es einfach gefeiert. Ich habe es einfach enjoyed. Diesen Fußball, den sie auf dem Rasen mit Robben und Ribéry dann noch, das waren ja noch die guten Flügel und das hat mich einfach fasziniert.
Jetzt wäre das ja ein cooler Plan zu sagen, das Emsland bleibt mir ja erhalten, weil meine Eltern da wohnen, aber ich selber packe meine 7 Sachen und ziehe einfach ins Ruhrgebiet. Da habe ich mein VfL noch näher bei mir, kann da alle 14 Tage zum Heimspiel ins Stadion gehen, aber jetzt hast du so eine Überlegung, eventuell dann doch nach Norddeutschland zu gehen.
Ja, tatsächlich habe ich in der Reha ganz coole Leute kennengelernt, auch eine Frau Meier, also ich nenne sie Frau Meier, und wir sitzen uns auch, das ist auch eine lustige Story, aber sie hat mir gerade geschrieben und auch sie hat mir geschrieben, dass ich bei ihrer Mutter ein Praktikum machen könnte im journalistischen Bereich, also sehr cool, dass diese Frau mir das überhaupt anbietet und also ich wusste, dass wir uns gut verstehen und so und ich weiß auch, das ist mega, also so eine Frau, ich war glaube ich 3 Wochen mit ihr zusammen da und wir, also das ist eigentlich verrückt, sie ist 25, ich bin 18, das ist eigentlich, man hat nichts miteinander zu tun, aber in so einer Reha kommen halt alle Menschen, wir hatten auch eine 15-Jährige, alle Menschen kommen halt zusammen, egal ob sie studiert Ärztin, ich bin noch so in meiner Berufsfindungsphase und die 15-Jährige ist noch in der Realschule, macht ihren Abschluss jetzt erstmal, es ist wirklich verrückt und beruflich, wie gesagt, weil sie da wohnt und weil ich auch einfach da Leute gefunden habe, die da in der Nähe wohnen und da kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, da hinzuziehen. Klar habe ich da meinen VfL nicht und auch nicht meinen FC Bayern München, aber ich glaube, man kann hier, meine Oma wohnt hier, wie gesagt, man kann jedes Mal runterkommen und es stört mich jetzt auch nicht. Also es ist traurig, aber ich glaube, in Norddeutschland kann man sich auch da beruflich zumindest erstmal für ein paar Jahre wohlfühlen.
Das klingt schon fast, als hättest du da schon entschieden, dass du nach Hamburg gehst.
Ich muss erst noch mal überlegen. Ich muss das natürlich auch mit meinen Eltern abklären und so. Es ist ja geldtechnisch auch immer schwierig. Es kostet ja leider immer alles viel. In Hamburg sowieso die Wohnung. Leider überall. Die Wohnungen sind sehr teuer. Müsste man mal in der Politik was machen. Aber ja, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ist natürlich schade. Aber ich hätte wohl Bock darauf. Also da könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Aber hier im Ruhrgebiet sind auch viele interessante Menschen, die man da kennenlernen kann. Da lebt deine Oma, niemand kann so gut Kuchen backen wie die Oma und keiner kann so gut kochen wie die Oma, sagt man immer. Du hättest deinen VfL Bochum vor der Tür, du hast ja ganz viele Radiostationen. Irgendwie beziehst du das auch mit ein, dass das Ruhrgebiet eventuell auch ein neues Zuhause für dich sein könnte?
Definitiv. Also ich habe es nie abgewägt, hier hinzuziehen. Ich habe es auch immer schon gesagt, dass ich halt einfach aus dem Emsland raus muss und einfach ist jetzt egal, ob Hamburg oder NRW, Herne, Bochum, hier hast du halt auch alles. Es gefällt mir, die Menschen sind offen. Du kannst sagen, hey, hast du was oder brauchst du was? Oder es ist einfach cool und wie gesagt, Oma, wie du schon sagst, backt immer leckeren Kuchen, kannst du immer essen gehen. Also auch die Radiosender sind hier mega, aber das ist halt die Frage, ob ich jetzt, da muss ich mich wirklich entscheiden, ob ich hier hinziehe oder halt woanders, aber ich weiß halt, auf Emsland muss ich raus, aus dem Emsland und ob es dann hier wird oder da, wird sich zeigen, aber hier kann ich es mir natürlich auch sehr gut vorstellen, weil die Menschen sind klasse, mir gefällt dieses ganzen Öffis, das haben wir bei uns gar nicht, das klingt immer schlimm, wenn ich hier erzähle von, ja, mein Bus fährt zweimal am Tag, dann gucken sie mich an und sagen, wie, hier fährt der Bus alle 5 Minuten so, das ist verrückt, also ja, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Muss ich dann in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr Überzeugungsarbeit leisten bei dir und Werbung machen, dass du doch ins Ruhrgebiet kommst irgendwie und nicht nach Hamburg gehst? Das ist, Hamburg ist weit, weit weg. Das sind irgendwie, weiß ich nicht, über 400 Kilometer oder so von hier.
Ja.
Das ist schon eine Ecke, da kannst du nicht mal eben zur Omi fahren.
Ja, das stimmt. Ja, aber ich glaube, Überzeugung brauche ich nicht. Ich brauche einfach meine selbere Ruhe und ich muss selber gucken, was zu mir passt und wo auch ich halt die Stelle kriege. Also es bringt mir jetzt auch nichts, ein Praktikum in Hamburg zu machen, weil ich da nicht beruflich arbeiten kann. Und das wäre halt schon cool, wenn ich jetzt irgendwo ein Praktikum machen kann und danach direkt da anfangen könnte. Das wäre natürlich mega. Ja, es wird sich halt zeigen, wie es geldtechnisch aussieht und beruflich. Und ja, da muss jetzt, es liegt nicht an den Ort oder an den Leuten, sondern es liegt dann halt wirklich an dem Beruf. Aber ich glaube, ich könnte in beiden Orten mega mich entfalten.
Jetzt bist du ja, dann sind wir wieder mal bei deiner Krankheit nochmal, doch, du bist mit 15 ja mehr oder weniger ausgenockt worden.
Ja.
Das heißt also quasi in so einem Alter, wo man so vielleicht so langsam anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, was will ich eigentlich später mal machen? So, und ist ja grundsätzlich schon mal sehr, sehr schwer, sich zu entscheiden, was will ich machen nach der Schule? Wie war das denn bei dir irgendwie? Du hast ja gerade schon erzählt, du hast ein Jahr lang verschiedene Praktika gemacht in verschiedenen Bereichen, unter anderem auch jetzt hier beim Radio. Und verstehe ich das richtig so, dass also der Journalismus, vielleicht sogar das Radio, so das Ding ist, wo du sagst, das könnte ich mir vorstellen?
Ja, also ich habe Praktika in allen möglichen Bereichen gemacht. Das war mir halt wichtig, weil ich hatte dieses Jahr und ich wusste, ich möchte jetzt alles testen, damit ich mich wirklich entscheiden kann, weil in der Schule finde ich es immer so schade, du hast 2 Praktika oder halt wirklich gar keins oder vielleicht eins. Und wie soll man da was finden? Und auch diese Jobbörsen, also es tut mir leid, aber da sind wirklich Berufe, die mich einfach gar nicht interessieren oder halt wirklich wenig. Ja, und dann habe ich halt Praktikum in Pflege, im Einzelhandel und halt wie gesagt im Journalismus gemacht. Straßenwärter war ich auch, also auf der Autobahn. Also ich habe alles wirklich gemacht. Dann war ich beim Fernsehen, hier war ich und beim Nachrichtenmagazin. Und ich muss sagen, also von allen Sachen hat mir das Radio am meisten abgeholt und dann das Fernsehen. Also es zeigt sich halt schon eine Richtung, Journalismus ist es auf jeden Fall. Ist natürlich immer schwierig, da reinzukommen. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich jeden Tag Journalismus wählen.
Wie ist das so für dich? Bist du so allgemein interessiert an Dingen? Weil ich meine, das ist ja so eine Voraussetzung im Journalismus, dass man sich irgendwo reinknien muss, relativ schnell und sich da schlau machen muss und so. Ist das so dein Ding? Hast du da Bock drauf?
Also ich muss sagen, es gefällt mir einfach, mit Leuten zu sprechen und Meinung einzuholen. Und ich glaube, das macht Journalismus auch viel aus, dass man halt einfach mit den Menschen arbeitet. Also es ist in vielen Berufen, da hast du deine Menschengruppe, deine Kunden, aber hier hast du wirklich alle Menschen, egal ob die jetzt bei Penny arbeiten oder bei der Bank oder wie auch immer, du arbeitest mit jedem Menschen und das finde ich so faszinierend. Du kannst mit jedem sprechen, du kannst die Leute motivieren, du kannst einfach diesen Dialog fühlen und das hast du halt in anderen Berufsfeldern nicht und sich schlau zu machen und zu irgendwelchen Veranstaltungen zu gehen, das ist natürlich auch mega, weil du einfach die Möglichkeit hast, alles mal zu sehen. Also ich finde immer schade, dass man einen Beruf macht oder vielleicht zwei und dann am Ende geht man in die Rente und beim Journalismus hast du halt mal wirklich überall Abwechslung und siehst halt mal alles, wie die Leute arbeiten und so. Klar bist du jetzt nicht da am Reinschnuppern und arbeitest da 2 Wochen, aber du kommst halt wirklich dahin, siehst, wie die Leute sind, merkst halt einfach direkt, ob die Leute feiern es halt einfach auch, mit dir zu sprechen, weil du bist vom Radio, du berichtest über die Leute, du machst aufmerksam auf sie und ich glaube, das fehlt auch vielen Leuten, dass sie einfach nicht mehr für sich sein sollen, sondern auch mal einfach sich zeigen wollen und einfach mehr machen wollen aus sich.
Gibt es Penny auch im Emsland?
Weiß ich gar nicht.
Ja, also, weil du bist ja jetzt auf Penny gekommen.
Ja, ich weiß gar nicht. Also Netto haben wir auf jeden Fall, aber ob wir einen Penny haben.
Okay, dann gibt es jetzt, komm, jetzt müssen wir komplett, man gibt auch noch Aldi und es gibt noch Lidl vor allem auch so, damit nicht, also Penny sponsert jetzt nicht diese Folge hier.
Nee.
Oder kriegst du Kohle dafür?
Nee, leider nicht. Kombi haben wir auch noch. Also ja, wir haben schon viele, ist keine Werbung hier. Ich kann jeden Supermarkt empfehlen.
Wie ist das denn so? Also ich meine, ich bin das hier gewohnt. Ich meine, wir haben ja zig Discounter und Supermärkte hier. Das liegt ja hier quasi alles mehr oder weniger vor der Tür. Ich kenne das von Bekannten, die auch eher ländlicher wohnen in Sachsen-Anhalt. Da gibt es einen großen Discounter in der Stadt. That's it. Ansonsten musst du wirklich mit dem Auto fahren. Wie ist das bei euch im Emsland?
Tatsächlich, wo ich wohne, gibt es einen Dorfladen, aber da kriegst du halt wirklich nur, wenn du irgendwas vergessen hast. Und der nächste Aldi, der nächste Kombi, der nächste Lidl, also so wirklich so eine Mall, ist leider schon eine halbe Stunde entfernt. Aber so kleine Supermärkte wie Kommi und Lidl haben wir auch, aber halt nicht in der Mall, sondern so, ja, das sind aber auch schon 10 Minuten Fahrt. Aber wenn du wirklich so eine Mall haben willst zum Shoppen, das hast du ja hier gefühlt überall in jeder Großstadt. Und bei uns ist das halt wirklich schon 30 Minuten weg. Und ja, die Mall ist halt auch wirklich, ja, es ist schon krass, dass du das so nennen kannst, aber ja.
Dorfladen, da stelle ich mir so vor, da kommt der Joris rein und dann steht da die Verkäuferin und sagt, Joris, die kennt dich dann persönlich und die weiß genau, was du willst?
Früher war das tatsächlich so, da sind wir auch immer als Kinder hingegangen und haben uns Eis geholt, da waren die Preise auch noch mega, mittlerweile ist der Dorfladen leider ziemlich teuer, muss man leider sagen, und ja, aber man kennt sich eigentlich schon untereinander, ich habe da auch tatsächlich ein Praktikum gemacht in diesem Dorfladen, ja. Es war mega, also du hattest da deine Leute, deine Kundschaft, das hat mir auch gefallen, aber ich habe halt wirklich gemerkt, Einzelhandel ist nicht für mich, ist nichts für mich, auch wenn dieser Dorfladen mir wirklich Spaß gemacht hat, weil man einfach mal, ja, man hat alle Leute gesehen, die man eigentlich auch mal nicht so sieht, sonntags am Brötchen holen, da denkt man sich so, hey, was machst du denn hier um 6 Uhr auf der Matte, aber es ist echt verrückt und ja. Man kennt sich da untereinander und es ist immer eine gute Atmosphäre. Da kannst du beim Einkauf noch sagen, kannst du mir noch eben die Chips da holen, weil man selber schon an der Kasse steht und dann dein Nachbar macht das und holt ja eben die Chips, also ist wirklich mega.
Was kaufe ich denn in so einem Dorfladen? Obst, Gemüse könnte ich mir vorstellen, so aus der Region vermutlich. Und ansonsten kriegst du dann auch irgendwie Batterien und aber alles nur limitiert, denke ich.
Ja, also es gibt alles eigentlich. Also es ist kaum, also du kriegst eigentlich alles, was du brauchst. Das ist halt wirklich wie so ein Laden, wenn du mal zu Hause beim Aldi, beim Kombi irgendwas geholt hast und dann so, oh, jetzt fehlt noch die Sahne oder so, kannst du eben da hinfahren und dir das holen. Also es gibt alles, aber wie gesagt, begrenzt. Also ich glaube, 3 Zahnbürsten, 3 Batterienpackungen. Ja, also es ist jetzt, man muss es sich nicht vorstellen wie so ein riesen Discounter, sondern eher halt wirklich wie so einen kleinen Raum, wo alles Mögliche da ist, was du halt brauchst.
Jetzt hast du gerade gesagt, man kennt sich. Und so höre ich das eigentlich auch immer wieder, dass man sagt, so in ländlichen Gegenden, da kennt jeder jeden. Und dann höre ich auch immer von dem riesengroßen Zusammenhalt, jeder hilft jedem, weil ja jeder jeden kennt. Jetzt hast du gerade, bevor wir angefangen haben, diesen Podcast aufzunehmen, hast du gesagt, dass das irgendwie auch so ein bisschen so nachlässt, dass die Leute auch immer so ein bisschen komischer werden. Was heißt das?
Ja, ich finde es schade. Früher waren unsere Nachbarschaft ziemlich groß und auch meine Freundesgruppe, also alle im, ja, okay, ich muss auch sagen, mit meiner Krankheit und so bin ich da ein bisschen rausgefallen, weil ich halt viel zu Hause war und auch ein bisschen traurig und so, wie gesagt, ich hatte da halt meine Rückschritte. Ja, aber mit diesen ganzen, also früher, die Nachbarn haben, wir haben zusammen Fußball geguckt, EM, WM und das ist eigentlich alles jetzt gar nicht mehr. Also ich glaube, das letzte Mal haben wir 2014 die WM zusammen geguckt, wo Deutschland gewonnen hat. Und ja, ich muss leider sagen, es ziehen auch immer mehr Leute auf dem Dorf, die halt etwas älter sind, also die ganze Jugend stirbt aus und es ist wirklich so, ja, ich will nicht sagen, dass sich da alle untereinander hassen, so ist das auch gar nicht, also man hat halt einfach gar nichts mehr miteinander zu tun, jeder ist für sich und das finde ich ein bisschen schade, weil früher war das halt wirklich so, man hat sich getroffen zum Grillen und so, das ist jetzt auch noch so, aber halt wirklich viel, viel weniger. Und auch viel mehr Leute nehmen sich einfach aus und sagen, hey, nee, habe ich keine Lust drauf und das finde ich schade. Weil früher hat man sich auch Silvester und so zusammen gefeiert, mittlerweile ist das, da treffen sich zwei Nachbarn zum Silvesterfahren und früher war das halt wirklich die ganze Straße.
Jetzt ist ja hier Herne und auch Bochum, wir sind ja keine Weltstädte, ist ja jetzt nicht vergleichbar mit New York oder London oder so, aber wenn man jetzt vom Emsland hier ins Ruhrgebiet kommt, ist ja schon doch, denke ich mal, vielleicht so eine andere Hausnummer oder so. Wie hast du das hier empfunden oder wie empfindest du das, wenn du hier bist irgendwie?
Also ich muss sagen, es ist natürlich, ich bin hier jetzt nicht schon 3 Monate oder so gewesen, sondern wirklich nur diese 6 Wochen und halt immer zwischendurch bei Oma zu Besuch. Aber man merkt halt schon, Oma trifft sich da immer an der Bude mit den Leuten. Also man merkt schon, hier ist auch dieser Zusammenhalt. Man muss halt immer gucken, wo man wohnt, weil es kann auch sein, dass du im Wohnhaus wohnst, wo alle Nachbarn nichts miteinander zu tun haben. Aber ja, also ich muss sagen, generell in der Gesellschaft merke ich das schon, dass es weniger geworden ist mit diesem Zusammenhalt und so. Früher, meine Oma hat für ihre Nachbarin immer mitgekocht und dann kam sie und das hörst du heute gar nicht mehr. Also es ist echt schade, auch zum Brettspielen. Ich würde mich so gerne mal mit meinen Nachbarn zum Brettspielen einfach treffen, also verrückt, aber das hört man ja gar nicht mehr. Früher war das für mich als Kind so, es ist normal, sich mal mit den Nachbarn zu treffen, abends auf ein Bier oder so und ja, wie das hier ist, kann ich jetzt leider nicht so gut sagen, aber ich denke, es ist halt auch einfach weniger geworden, weil auch, ja, ich weiß nicht warum. Es ist einfach weniger geworden.
Was wäre für dich jetzt so ein Brettspiel? Was meinst du da konkret?
Oh, also ich bin großer Mensch, ärgere dich nicht Fan, wenn ich gewinne. Uno finde ich auch mega. Also in der Reha haben wir, glaube ich, jeden Abend Uno gespielt. Da denken sich manche Leute, meine Mama hat auch schon geschrieben, und was spielt ihr wieder Uno? Und ja, sie wusste es schon. Und ja, kann man sich gar nicht vorstellen. Ich war 6 Wochen in der Reha und jeden Abend Uno da spielen. Aber es macht einfach Spaß. Ich weiß nicht, wenn man mit den Leuten da ist, sich unterhält. Und ich glaube, das würde auch der Gesellschaft einmal wieder gut tun, einfach ein paar Brettspiele zu spielen und einfach sich zu unterhalten. Weil ich glaube, wir haben uns so viel zu erzählen alle. Und ja, also es ist mega. Also Brettspiele kann ich jedem nur empfehlen, weil wir halt auch immer mehr uns aufs Handy, auf Tablet, auf Zocken. Es ist einfach schade. Es fehlt einfach dieses Miteinander.
Ja, mit dir kann man auch viel erzählen, weil du das gerade gesagt hast, ne? Und ich finde vor allem, du hast so eine Wahnsinns-Auffassungsgabe irgendwie für jemanden in deinem Alter. Würdest du sagen, dass du so ein, sofern man das überhaupt sagen kann, dass du so ein typischer 18-Jähriger bist? Oder würdest du schon sagen, dass du dich von Gleichaltrigen unterscheidest so ein bisschen?
Also ich muss sagen, wenn ich meine gleichaltrigen Freunde jetzt und so sehe, sehe ich mich da gar nicht wieder. Also es geht wirklich nur ums Saufen, ums Feiern, um Frauen zu klären und so. Und Vapen ist ja auch jetzt richtig hier, diese Dampfzigaretten. Jeder vaped, also jeder, der mal durch die Stadt gegangen ist, sieht die ganzen Leute noch am Vapen mit ihren Anzügen, Jogginganzügen und so. Und da sehe ich mich halt wirklich gar nicht. Mir gefällt eher dieses schicke Angezogene und so. Und auch dieses Saufen und so. Da sehe ich mich halt einfach nicht. Ich würde viel lieber Brettspiele spielen, wie ich das schon erzählt habe, statt da irgendwo in einen Club zu gehen und damit zwei, drei Frauen so rumzuknutschen oder so. Und das ist halt leider schade, weil auch immer, ich bekomme das immer mehr mit, dass meine Gleichaltrigen halt sagen, arbeiten, nee, warum? Ich kann auch einfach zu Hause sein und das bringt mir genauso viel. Es ist halt einfach dieser Ansporn ist ganz anders. Also ich merke, ich will viel mehr als andere. Leider kriege ich es nicht immer hin, aber ich probiere schon, da halt einfach mehr aus mich zu machen und das klappt auch im wesentlichen Sinn.
So Stichwort Work-Life-Balance, gerade so in deiner Generation spielt das eine große Rolle. Wie definierst du für dich selber Arbeit? Ist das für dich eher eine Last oder ein notwendiges Übel oder hast du da Bock drauf?
Also ich muss sagen, wenn ich im Job arbeite, wo ich wirklich sage, das gefällt mir, dann glaube ich, ist es mega, dann kann ich mich auch gar nicht beschweren. Also ich glaube, es gibt nichts, also es gibt wenige Sachen, die mir schlimmer fallen würden, als hier zur Arbeit zu kommen und mit Leuten zu reden, wie gesagt. Also das ist halt wirklich was, wofür ich brenne. Aber wenn ich dann überlege, dass die Jobrechnung, die halt eher jetzt zu meiner Verfügung stehen, weil ich halt im Amsterdam wohne, dann ja, ist es schon eine Last. Ich muss auch sagen, dann bis 60 oder halt noch älter, März will es ja auch noch älter machen, dass man länger arbeiten muss, das ist dann schon eine Last und man überlegt schon, dass man so sagt, hey, ja, vielleicht bekommen wir gar keine Rente später. Das ist natürlich auch so ein Punkt. Und ja, da überlegt man sich natürlich schon zweimal, ob man überhaupt arbeiten möchte. Aber ich muss jetzt sagen, also wenn ich wirklich in Journalismus diesen Fuß fasse, dann glaube ich, ist das das Beste, was mir passieren kann. Wie das bei den anderen dann ist, kann ich nicht beurteilen. Aber ich höre schon öfters, dass die eigentlich gar keine Lust mehr haben, was ich auch ziemlich schade finde. Aber wie gesagt, da finde ich auch, dieser Zusammenhalt würde schon mal zumindest auch das Berufliche stärken.
Jetzt hatten wir gerade über den VfL Bochum und über Bayern München gesprochen. Über einen haben wir noch nicht gesprochen, Cristiano Ronaldo nämlich. Du bist großer Fan, ne?
Cristiano Ronaldo, ja, ich bin ein Riesenfan. Also dieser Fußballer, ich muss sagen, also Papa, also wie ein zweiter Papa ist das wirklich. Also von ihm habe ich so viel gelernt. Er ist ja auch dieses gute Leben, kein Alkohol trinken und so. Also von ihm habe ich sehr, sehr viel gelernt. Motiviert bleiben, auch mein Charakter hat sich durch ihn weiterentwickelt, weil ich wusste, hey, andere werden immer was gegen mich sagen, aber ich muss halt selber einfach klar denken und sagen, hey, ja, vielleicht sagen die das da, aber ja, vielleicht haben die einfach selber Selbstwertprobleme, wie auch immer. Und ich muss sagen, da habe ich sehr viel über ihn gelernt und auch dieses Sü und dieses, da merke ich halt auch diesen Zusammenhalt, weil jeder Cristiano Ronaldo-Fan wird es kennen, im Stadion seinen Namen zu rufen, da spürst du einfach diese Gänsehaut, dieses, alle supporten diesen Mann, alle feiern diesen Mann wegen seinen Sachen und da kann er auch sehr stolz auf sich sein und ich glaube, da spreche ich für viele, dass dieser Mann einfach unglaublich ist.
Da merkt man, da brennt jemand. Ne?
Ja.
Du hast gerade das gute Leben angesprochen, in Bezug auch auf Cristiano Ronaldo. Was verstehst du für dich unter einem guten Leben? Weil du bist ja jetzt nicht so ein Schickimicki-Boy, sondern was ist für dich gutes Leben? Gesund leben oder gutes Leben so, ja, ich kann mir was gönnen, ich kann mir was leisten?
Ja, also gutes Leben ist natürlich vielseitig. Ich würde selber sagen, dass man selber das macht, worauf man Lust hat. Also gar nicht, es ist ja immer dieses, ja, du musst das anziehen, weil das jeder anzieht, aber ich finde, das ist dieses gute Leben, dass man sich selber da weiter also guckt, was zu einem passt, wo sieht man sich wieder und so. Und das ist für mich ein gutes Leben. Wenn du jetzt ungesund bist, dann ist das natürlich ärztlich absolut nicht okay und so. Wenn du darauf Bock hast, mach es. Ich würde das jetzt nicht so promoten. Ich bin eher, naja, gesund esse ich jetzt auch nicht. So Currywurst, Pommes ist natürlich mega. Aber so, dass man nicht auf Sachen verzichtet und sich auch mal Sachen gönnt, wie du es schon gesagt hast, das ist für mich gesund leben. Dass man selber sich was Gutes mal tut, dass man auch anderen mal was Gutes tut. Hier, Frau Meier hat mir geschrieben, dass sie in der Reha mit mir eine super Zeit hatte und ich sie motiviert habe, weil ich ja die Krankheit schon 3 Jahre her ist und sie sieht, wie ich jetzt bin. Und sie selber möchte auch so sich dann sehen und hat natürlich jetzt die Krankheit, aber weiß auch, in 3 Jahren kann es ganz anders aussehen, wie es bei mir ist und hat mir da auch wirklich nette Worte geschrieben, dass sie gesehen hat, dass ich so eine Motivation für sie bin. Und ich glaube, viele wissen gar nicht, was für eine Bedeutung solche Worte für einen haben.
Gut, Leben heißt vor allem auch Currywurst Pommes, steht dir gleich bevor, du ja, weißt das,
ja, lecker.
Wir gehen gleich Currywurst Pommes essen. Gibt es im Emsland auch Currywurst?
Boah, also es gibt Imbisse, Currywurst Pommes ist da jetzt, gibt es natürlich, aber es ist, schmeckt natürlich ganz anders, also es ist jetzt nicht hier, ja, bei uns gibt es eher Kartoffeln, muss man sagen, also da haben wir ja die ganzen Kartoffelfelder, Maisfelder und so, also Currywurst Pommes ist jetzt hier nicht die Standardauswahl.
Und wie kommt man dann als Emsländer dazu, gerne Currywurst zu essen?
Tja, das ist natürlich hier das Gebiet, wenn man hier mal ist. Mein Opa ist leider verstorben, aber früher waren wir hier ganz oft und dann mal eine Currywurst-Pommes essen. Ich lieb's, also auch hier beim Hannibal-Zentrum heißt das, glaube ich, da eine Currywurst-Pommes essen. Es gibt nichts Besseres. Also es schmeckt, im Stadion hast du ja auch mal Currywurst. Es ist einfach, also ich weiß nicht, ich bin ein riesen Currywurst-Pommes-Fan in den letzten Jahren geworden.
Dann darfst du natürlich nicht nach Hamburg gehen, weil, wie wir ja alle wissen, die Currywurst ist tatsächlich nicht in Berlin und auch nicht in Hamburg, sondern in Duisburg erfunden worden.
Naja.
Da gibt es ja diesen Fight und dann musst du ins Ruhrgebiet kommen und dann kannst du so viel Currywurst, Pommes essen, wie du immer willst.
Ja.
Joris, ich spule jetzt mal gedanklich eine Dreiviertelstunde zurück. Da hatte ich noch nicht den Aufnahmeknopf gedrückt und da hast du mir die Frage gestellt, worüber wollen wir denn reden? Jetzt sind 45 Minuten rum und ich glaube, wir könnten noch 45 Minuten ja. draufpacken. Und ja, wir werden das irgendwann mal wieder tun, sofern du nicht nach Hamburg ziehst.
Dann muss ich mir das wohl noch mal zweimal überlegen, wo ich hinziehe.
Nein, du hast ja noch eine Oma hier und die muss man dann ja auch mal besuchen.
Klar.
Joris, wir schreiben ja wir bleiben ja in Kontakt. Ich bin sehr gespannt, wann wir die nächste Folge mal aufnehmen und was du dann zu erzählen hast.
Sehr gerne.
Jetzt übe ich es noch einmal. Joris van der Steche war zu Gast hier.
Mega, also ja.
Ja, guck mal.
Danke. Wow, also wirklich.
Ich bin verbesserungsfähig, das war schon mal gut. Joris, ich danke dir.
Sehr gerne.
Und das war diese Folge meines Podcasts. Einfach Achim, bis zum nächsten Mal.